und herzlich willkommen hier bei Happy Lehrer. Ich bin Simon und Gesamtschullehrer und begrüße euch, liebe treuen Zuhörerinnen und Zuhörer, in meinem Podcast zu einer ganz motivationalen Folge mit ebenso motivierten Gästen. Viele von euch haben sich als Gast einen Schulleiter gewünscht. Heute haben wir nicht nur einen Schulleiter hier, sondern auch einen Kollegen aus dem Podcast-Geschäft. So nenne ich dich jetzt einfach mal. Wir begrüßen, also dich war schon falsch, denn ihr seid zu zweit. Wir begrüßen Thomas und Danny aus dem Podcast Zum Rektor, bitte. Schön, dass ihr da seid.
Ja, danke für die Einladung. Vielen Dank, dass wir da sein müssen dürfen, wie auch immer. Und ganz liebe Grüße an die Happy Lehrer-Gemeinde.
Ja, dem schließe ich mich an. Vielen, vielen Dank.
Worum geht's denn eigentlich in eurem Podcast und warum müsst ihr das unbedingt zu zweit machen?
Ja, Thomas, sag mal.
Danny hat mich überredet. Nein, der Danny, der macht schon etwas länger Podcasten als ich und wir kamen dann einfach mal auf die Idee, einen Podcast zusammen zu machen, bei dem jeder irgendwo mitreden kann und sind dann schnell auf das Thema Schule gekommen und haben dann Hobby und Beruf quasi so miteinander verzahnt und verbunden. Ich bin ja hauptberuflich Schulleiter, jetzt seit nunmehr 4 Jahren an einer kleinen Realschule.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Und so kam das halt, ne, dass wir dann gesagt haben, lass uns einfach mal einen Podcast zusammen machen aus der Sicht eines Schulleiters und Danny darf dann die nervigen Fragen stellen. So, den Rest darf Danny ergänzen.
Ja, so viel gibt es da nicht mehr zu sagen. Ne? Es ist einfach nur, also eigentlich die ursprüngliche Idee von Thomas war einfach, er hatte unbedingt auch mal Bock, einen Podcast zu machen, nachdem ich halt meinen schon über 2 Jahre habe, 2,5. Und dann hat er gemeint, was könnte man da machen? Und dann, wie er sagte, halt schnell auf dieses Thema gekommen, und sagt, okay, interessiert mich generell auch. Und er hatte sehr viele Sachen, die man halt erklären sollte, wo viele Menschen vielleicht nicht wissen. Und daraus ist halt die Idee geboren. Und ja, bis jetzt macht es echt mega viel Spaß.
Einmal Schule aus dem Rektorenzimmer erklärt. Yeah.
Thomas, ich habe ja gerade gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ist das denn wirklich ein Grund zu gratulieren oder ist es eigentlich eher oft eine Bürde, Schulleiter zu sein? Wie würdest du es selber einordnen?
Boah, das kommt immer darauf an welchem Tag du mich erwischst.
Dienstag.
Nein. Danke, danke. Es gibt durchaus irgendwo Tage, wo ich auch durchaus das Gefühl habe, boah, Leute, lasst mich irgendwo alle in Ruhe, geht weg, haltet euch von mir fern. Aber es gibt auch durchaus irgendwo auch Tage, die richtig in Bombe halt irgendwo laufen und wo man einfach das Gefühl hat, genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und wie gesagt, ich mache es jetzt seit 4 Jahren und habe schlussendlich, auch wenn schwierige Tage dabei waren, noch keinen einzigen Tag gehabt, wo ich bereut habe, Schulleiter einer Realschule zu sein. Nein.
Mhm. Ja, jetzt sind wir gerade übrigens, um mal zum Tagesgeschäft zurückzukommen, kurz vor den Zeugnissen. Heißt das für einen Direktor eher arbeiten oder ist das eher einer der, ich weiß, es gibt keine entspannten Tage, aber vielleicht sind das die eher mehr entspannten Tage als andersrum. Wie würdest du es einordnen?
Die Zeit vor den Zeugnissen ist immer an den Realschulen diejenige, kleiner Einwand an den Gesamtschulen, ne, ist das ja immer so, ihr habt ja einen Abteilungsleiter, Abteilungsleiter 1, Abteilungsleiter 2, ne, und halt die dann jeweils die Zeugnisse unterschreiben. An der Realschule darf das alles der Schulleiter machen, halt, ne, du hast die Land- und Förderempfehlung, du hast die Zeugnisse, jede Unterschrift, 5 € und meine Rente wäre gesichert, definitiv. Also ich mache schlussendlich den ganzen Tag nichts anderes, als von meinem Karl-Otto über irgendwo drunter setzen. Das ist ein recht monoton, die Hand halt irgendwo tut weh, muss aber vor den Zeugnissen leider nicht mal sein.
Ah ja, okay, also viel unterschreiben, viele Autogramme verteilen, wenn man es so sagen darf. Danny, für dich wird es heute, glaube ich, spannend. Du bist ja, wie ich, im Podcast eigentlich eher so, habe ich dich zumindest wahrgenommen, eher so in moderierender Position. Und ich glaube, du wirst sehen, dass es heute schon was anderes ist, ne? Denn wir werden dich heute einfach mal als Elternexperten umfungieren. Ich hoffe, du kannst gut improvisieren.
Ich hoffe es, ja. Ich denke, ich bin ganz okay darin.
Ich habe das ja auch letztes Mal gesehen, als ich bei euch war, denn an der Stelle sei gesagt, dass ich auch zuletzt in eurem Podcast zu Gast sein durfte. Es ging in etwa so um das Thema Schulverweis und wir haben darüber gesprochen, was dies in unserem jeweiligen Schulsystem bedeutet. Thomas, du bist ja Rektor einer Realschule, wie du gerade gesagt hattest, ich an einer Gesamtschule und auch wie wir diese Maßnahme so einschätzen und einordnen. Und ja, es ist wirklich schon daher sehr spannend gewesen, weil ich wie ich gerade schon gesagt hatte, oft derjenige bin, der eher Fragen stellt, sich mit Wertungen so ein bisschen zurückhält. Und war irgendwie schön, nochmal frei rauszusprechen. Und ja, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber an dieser ich wollte einfach mal an dieser Stelle so ganz subtil durch diese Frage Kritik aufkommen lassen. Denn heute geht's ja auch um das Thema gute Führung. Und da frage ich doch mal direkt den Schulleiter, wie sehr darf man eigentlich sein Team beziehungsweise sein Kollegium so subtil kritisieren? Oder ist es so, dass das die Kollegen heutzutage nicht mehr so vertragen? Wie siehst du das so?
Oh, ich denke, da macht, ja, der Rini hat mich mal als Diplomat halt bezeichnet und mir fällt da jetzt leider auch nur eine diplomatische Antwort ein, der Mittelweg macht es halt, ne? Also ich glaube, wenn du bei jeder Kleinigkeit das Kollegium sofort kritisierst, dann führt das nicht wirklich zu Motivation. Wenn du gar nicht kritisierst und alles im Laufen lässt, wirst du irgendwann nicht mehr ernst genommen. Führt auch zu Demotivation. Ne? Also insofern ist es da halt recht schwierig, halt den Mittelweg zu finden. Also mein Leitspruch ist da immer, einmal ist keinmal, zweimal ist nicht oft. Beim dritten Mal sehen wir uns im Rektorenzimmer. Also das ist, ne? Und dann reden wir da einfach mal drüber, woran es halt irgendwo liegt, weil auch Kritik ist halt meiner Ansicht nach nichts, was in die Öffentlichkeit eines Lehrerzimmers gehört. Also wenn ich einen Kollegen kritisieren möchte, dann wird dann die Vertraulichkeit hergestellt, er wird zu mir ins Büro halt umgerufen, die Türen werden zugemacht und dann wird dem Ganzen mal auf den Grund gegangen. Ne? Ist einfach nur überbelastet, ist da zu Hause irgendwo etwas halt irgendwo nicht in Ordnung. Hat das einfach wirklich mal irgendwo verpeilt, was ja mal passieren kann, hatte gerade viele Korrekturen. Ne? Also war gibt da zig von Gründen, die vielleicht nicht immer so offensichtlich sind, klärt man immer am besten im Gespräch.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, nutzt du nicht deinen Podcast, um darüber deine Kritik deutlich zu machen.
Nee, es macht auch keinen
Spaß. Nein.
Er ist so diplomatisch. Also ganz zu schlimm sogar fast. Also hält sich da so bedeckt. Also du kannst ihm echt, ich glaube, du kannst die Folgen auseinandernehmen. Du könntest ihm nichts, rein gar nichts irgendwie, dass das quer kommt. Also er wenzelt sich da schon sehr gut durch.
Das hat
er
schon. Also das Einzige, was ich öffentlich kritisieren würde, ist, wenn halt, ja, wenn man dann vielleicht mal irgendwo, keine Ahnung, 2,5 Monate für die Nachbearbeitung einer Podcast-Folge braucht. Aber ansonsten.
Okay, ja. Alles sag gut.
Mann, der 45 Minuten eine Aufnahme mitmacht, aber 3 bis 5 Stunden Nachbearbeitung nichts damit am Hut hat. Ne?
Ich sehe schon, ihr versteht euch super. Ich finde übrigens gut, Thomas, dass du gerade bei dem Wort Kritik das Wort auch in einem Zug Motivation genutzt hast, denn das ist ja eigentlich das Hauptthema unserer Folge. Und ich würde gerne mal so so meine persönliche Motivation erklären, warum ich mich entschieden habe, mit einem Schulleiter über dieses Thema zu sprechen. Denn also oft empfinde ich es so in meinem persönlichen Umgang mit Lehrkräften, da sehe ich oft eine große Lustlosigkeit in letzter Zeit. Habe auch irgendwie so das Gefühl, dass das durch die derzeit anstehenden Gesellschaftskrisen das Gemüt auch ohnehin schon sehr negativ beeinträchtigt ist und dass man im Schulalltag oft mit Problemen oder irgendwie wiederkehrenden schlechten Rahmenbedingungen ausgestattet ist und man irgendwie so oft den Blick dafür eher hat, was nicht läuft, anstatt andersrum. Und ich glaube, dass man als Lehrer heutzutage schon einen starken Willen und eine starke Überzeugung einfach braucht für das, was man tut. Und daher stellen wir heute halt die Frage in unserer Podcast-Folge Motivation als Führungsaufgabe. Wie kann das aussehen? Und da wollen wir in der heutigen Folge mal schauen, wie dort die Schulleitung hier positiv einwirken kann. Und ich habe ja gerade so ein wenig erzählt, wie ich die Motivation von Kollegen in meinem Umfeld wahrnehme. Wie motiviert erlebst du deine Kollegen im Schulalltag?
Ich erlebe meine Kollegen überwiegend motiviert. Ich glaube, jeder fühlt sich in seinem Beruf oder zu seinem Beruf auch berufen. Und jeder versucht seinen Job so gut es geht halt umzumachen. Jeder versucht den Umgang mit einfachen, mit schwierigeren Schülerinnen und Schülern, mit einfachen und schwierigeren Elternteilen so professionell wie möglich halt um zu meistern. Und was meine Schule, unsere Schule besonders kennzeichnet und ausmacht, jeder versucht wirklich auch, die Schule gut nach außen zu repräsentieren und zu verkaufen. Also da lassen die Kolleginnen und Kollegen an unsere kleine Schule und unsere kleine Schulfamilie nichts halb und rankommen, und das muss ich wirklich positiv erwähnen. Aber nichtsdestotrotz bin ich ganz bei dir, dass gerade in Schulen es oftmals schwierig ist, ein gutes Betriebsklima und eine hohe Motivation irgendwo herzustellen. Und ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass es kaum oder nur schwer überprüfbare Erfolgskriterien gibt. Ne? Wann ist Schule erfolgreich? Ne? Wenn ich Maurer bin, okay, gut, ich habe die Mauer irgendwo hochgezogen, die ist kerzengerade. Ich habe relativ schnell halt nur gearbeitet. Da würden mir dann 80-90% der Leute irgendwo zustimmen und würden mir auf die Schulter klopfen und sagen, hast du gut gemacht. In Schule ist das halt irgendwo schon schwierig halt. Ne? Der eine sagt, oh, die Kinder müssen halt mucksmäuschen still sein, müssen auf ihren Plätzen halt irgendwo sitzen. Die anderen sagen, oh, nee, die Kinder müssen sich bewegen, die müssen halt irgendwo ihr Lernumfeld irgendwo erkunden. Bei dem dritten laufen sie über Tische und Bänke, für den ist es auch okay. Der sagt, ja, die Kinder haben Spaß gehabt, ist doch super. Ne? Die Deutschkollegen sagen, ja, nein, die müssen halt irgendwo die Grammatik halt irgendwo lernen. Die Sportkollegen sagen, Quatsch, die müssen sich halt irgendwo mehr bewegen. Schwierig, da halt so einen allgemeingültigen Konsens halt irgendwo zu finden. Dann hast du jetzt natürlich, wie bei euch, ist wahrscheinlich, denke mal, so um die 1000 Kinder, ihr seid in der Gesamtschule, ne, das sind auch tausende Elternteile, die dann auch nochmal einen ganz anderen, ja, die Erfolg oder schulischen Erfolg ganz anders haben bemessen. Für sie ist eine Schule dann erfolgreich, wenn es ihrem Kind halt irgendwo gut geht, halt, ne, und wenn ihr Kind mal irgendwo missbaut, sehen sie das irgendwo gar nicht ein. Das macht es, denke ich mal, gerade irgendwo an Schulen so schwierig, Motivation herzustellen.
Was ich wirklich sehr spannend fand, ist, dass ich am Anfang gedacht habe, also mir fallen ja direkt wirklich tausende Sachen ein, die ich als Erfolg für mich werten würde. Aber ich fand wirklich so spannend, wie du davon erzählt hast, dass das, da du ja auch die Gesamtübersicht über deine Kollegen hast und über die verschiedenen Interessen, dass jeder Kollege anders sieht. Und natürlich kenne ich auch die Gespräche unter den verschiedenen Fachkollegen, dass jeder versucht, so sein Fach so ein bisschen eher so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen und die Erfolge, die man dort bringt, also gar nicht so in der Hinsicht, dass man dort mit prahlen will, sondern man ist halt als Sportler vielleicht eher dazu geneigt, sportliche Erfolge als Erfolg herauszustellen, ich natürlich eher so schauspielerische oder Theatererfolge. Interessant, dass du so dort diese Unterschiedlichkeit direkt so wahrnimmst. Und ich denke, die Unterschiedlichkeit liegt ja auch darin, dass wir halt auch Eltern da drin haben. Und da kommen wir doch direkt zu Danny. Und ich würde trotzdem noch mal direkt bei dem Thema Motivation einhaken. Du bist ja sicherlich jemand, der auch häufiger mit Eltern zu tun gehabt hat. Du bist Vater eines Kindes, richtig?
Ja, ist richtig.
Dass zur Schule gegangen ist. Und wie blickst du denn darauf zurück, wenn du jetzt auf die Zusammenarbeit mit Lehrern blickst, in puncto Motivation? War das dann eher so, ja, hast du da einen Unterschied ausgemacht zwischen motivierten und eher unmotivierten Lehrkräften? Oder ist das ein Punkt, der dir gar nicht so richtig aufgefallen ist? Du hast einfach gesagt, Hauptsache das Kind bringt irgendwie gute Noten nach Hause. Wie ist so deine Sicht auf unser heutiges Thema?
Also ich würde sagen, ich hatte unheimliches Glück, beziehungsweise auch mein Sohn, der hatte irgendwie so ein Händchen durchzuflutschen mit Dingen, ja, durchzukommen ist schwierig, also er war jetzt nicht der Einfachste in der Schule, ne? Und ich hatte das große Glück, dass von der Grundschule an, dass da ein Klassenlehrer war, der erstens sehr motiviert war, der ihm sehr viel hat durchgehen lassen, was ein anderer Lehrer hätte sicherlich so nicht gemacht. Das ist zum Teil schon ein Vorteil gewesen, vor allem für ihn, ne? Und natürlich auch für mich, hat einiges einfacher gemacht. Ich habe überwiegend positive Erfahrungen in seiner Schullaufbahn gemacht, auch an der weiterführenden Schule. Er war auch an einer Gemeinschaftsschule, ehemals Gesamtschule bei uns. Und dort, ja, dort hat er auch eine Lehrerin gehabt, die sehr engagiert und sehr bemüht war. Das ist jetzt, weil du das auch so in den Vorinfos geschickt gesagt hast, ist jetzt so eine Sache, wo ich denke, irgendwie, es war super für ihn und auch, ja, wie gesagt, für mich. Aber im Gesamten hätte ich mir vielleicht auch mehr Strenge gewünscht. Ne? Wie gesagt, er ist da so durchgerutscht und er war halt so der Sunshine. Man konnte ihm nicht lange böse sein und so Dinge. Er ist halt so, er ist ein Schambolzen gewesen, sagen wir es mal so. Es hat die Lehrerin an seiner letzten Schule, eigentlich waren so ziemlich alle Lehrerinnen vom Kindergarten schon an, irgendwie in den Fanat. Immer so, war der kleine, ich kann es gar nicht beschreiben, ne? Hat er unheimliches Schwein gehabt. Und aber
wie gesagt, der Papa halt.
Ja. In der Motivation muss ich wirklich sagen, also ich mag das so auch, wie du das beschreibst, wie du das in unserer Folge erzählt hast. Ich schätze dich als sehr motivierten Lehrer ein. Und diese Erfahrung durfte ich auch zum Großteil machen. Und ich finde, es macht natürlich einen Riesenunterschied, ob du einen Lehrer hast, der Bock hat oder einen Lehrer hast, der keinen Bock hat. Da kann ich von meiner Schulzeit, auch wenn ich zurückgehe, nochmal sagen, wir hatten mehrere Lehrer, wo du halt gesehen hast, ja, okay, ist ein Job für die und nicht das, was wie Thomas gemeint hat, eine Berufung. Und deswegen sage ich Hochachtung vor dem Lehrerberuf und vor den Menschen, die das wirklich als Berufung für sich sehen, wo sie sagen, ey, das ist kein 9-to-5-Job für mich, sondern ich will was vermitteln, ich möchte was erreichen in irgendeiner Form. Ne? Und insofern, kann ich immer nur noch mal sagen, ist eine super Sache, wenn du Lehrer hast, die motiviert sind, wie jetzt ihr beide. Ich habe weniger schlechte Erfahrungen, Gott sei Dank, gemacht. Auch mit dem Sohn meiner Freundin, der noch zur Schule geht aktuell, ist aber auch schon 17. Wobei das an anderen, wie sagt man, an den Schulen nach der weiterführenden Schule, ich weiß nicht, ob euch das so sagt, TGBBZ oder KBBZ, weiß nicht, ob das euch ein Thema ist, ist kaufmännische oder technische weiterführende Schule. Da merke ich, es ist jetzt was ganz anderes von dem Lehrerpersonal. Das ist so richtig das Null-Bock-Klischee. Von dem, was ich mitbekomme. Ich bekomme es nur noch jetzt als Dritter mit, ne? Nicht mehr so direkt wie früher. Aber da muss ich sagen, da wünsche ich mir zum Teil für ihn eher die Menschen zurück, mit denen jetzt mein Sohn die Erfahrung machen durfte.
Mhm. Wobei ich der Stelle sagen muss, ich empfinde dieses Statement Lehrer als Berufung auch ein wenig als Klischee. Ich glaube nämlich, dass selbst wenn man den Beruf sehr gerne macht und Lehrer sein als Berufung hört sich ja auch irgendwie so ein bisschen romantisch an. Ich glaube halt einfach, dass es trotzdem auch Tage gibt, wo ich den Lehrerjob wirklich als Beruf mache und an einigen Tagen auch als Berufung sehe. Aber ich kann diesen Job nicht 24 Stunden am Tag als Berufung ausfüllen. Es gibt auch Tage, wo ich froh bin, dass ich dem Job den Anforderungen einigermaßen klar genüge und manchmal muss das halt auch reichen. Ne? Wir müssen ja auch haushalten irgendwie mit unseren Kräften. Und das ist leider auch die Realität, dass wir nicht jeden Tag dort uns erfüllen und können als Lehrer, nicht wahr?
Aber ich habe mal eine Frage an den Simon. Wenn du mal schon mal, du hast gerade das Wort Klischees halt irgendwo aufgegriffen. Gerne. Ich würde da gerne einmal aus dem Nähkästchen plaudern, so unter uns beiden. Vielleicht erlebe ich nur ich das so, aber vielleicht ist das bei dir an der Schule irgendwo auch so. Also ich habe den Eindruck, weil diese Erfolgskriterien ja halt irgendwo fehlen, ne, wird gerade in Schulen, und Lehrer ist ja ein sehr mitteilungsbedürftiges und soziales Wesen, ne, wenn man jetzt so die Klischees aufgreift, dann wird Negatives einfach gerne und schnell halt irgendwo aufgegriffen und dann irgendwo aufgebauscht. Und das führt dann zu einer Negativstimmung in so einer Kollegin, obwohl sie eigentlich schon keinen Platz hat. Also jüngstens, wir hatten letztens wirklich eine Kollegin, hatte halt ein schwieriges Elterngespräch, kommt natürlich ins Lehrerzimmer. Wir sind natürlich eine kleine Schule, es macht schnell halt nur die Runde. Sie erzählt davon, jeder kann halt wo mitreden und schon ist halt irgendwo aus einer Mücke halt irgendwo ein Elefant, wo dann alle Kollegen sagen, ja, die Elternschaft heute voll schwer, hätte es früher irgendwo nicht gegeben und ne, man kann sich als Lehrer halt wo nichts mehr erlauben. Und dann hast du halt diese Stimmung eine Woche lang im Kollegium, weil eine Kollegin vielleicht mal ein schlechtes Elterngespräch halt irgendwo hatte. Und das finde ich dann halt irgendwo so schwierig, dann immer so dagegen halt irgendwo zu wirken. Ist das bei euch auch so?
Ja.
Deine Chefin hört zu, ne?
Also das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn sie zuhört. Okay. Also ich sag mal, natürlich ist das so. Also wir sind halt alles Menschen und wir haben manchmal Gefühle und uns bewegen Sachen, wenn Gespräche nicht gut laufen. Wir haben auch in einigen Podcast-Folgen auch schon gehört, dass gerade Elterngespräche oft heutzutage sehr herausfordernd sind. Und klar, solche Stimmungen verbreiten sich schnell. Und klar, das sind auch direkt negative Vibes, die mitschwingen. Ich würde aber gerne nochmal auf Danny zurückgehen. Wir sprechen ja über Motivation von Lehrkräften heute. Ist das eigentlich ein Bestandteil, wo du dir eigentlich sagst als Elternteil, juckt mich eigentlich nicht so richtig, oder glaubst du das? Also, ich frage mich halt, ob sich Eltern über sowas überhaupt Gedanken machen. Also, glaubst du, dass Eltern genug über die Herausforderungen im Lehrerberuf Bescheid wissen, oder sagst du dir, ja, Hauptsache, er macht seinen Job, mir ist egal, ob der motiviert ist?
Das ist jetzt, ist schwierig, die Frage, wo du gestellt hast. Vor allen Dingen, weil ich kenne jetzt durch unseren Podcast und ich habe sehr viel mit Thomas über Schule gesprochen. Ich habe jetzt einen anderen Blickwinkel seit ein paar Jahren auf den gesamten Lehrerberuf, als ich ihn vorher hatte. Also vorher würde ich sagen, wo
Spannend.
ich mir, ja, ich würde sagen, wo ich nichts oder wenig damit, also direkt damit zu tun hatte. Ich hatte halt mit dem Lehrer Gespräche und so, habe ich mir darüber keine wirklichen Gedanken machen. Ich glaube auch leider, dass das eine große Anzahl an Eltern einfach nicht juckt. Die wollen halt, dass du einen guten Job machst. Im Idealfall ihr Kind, das geile Noten bekommt, ne? Und der Rest zwischendrin interessiert die nicht. Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Gibt Ausnahmen. Ich denke mal, das ist so. War bei mir jetzt auch so, ohne das böse zu meinen. Es war halt einfach, ja, ich meine, da geht halt in die Schule, ist halt, oder es ist dein Job, das und das zu machen. Ich habe erst in den letzten Jahren durch Thomas unter anderem und auch durch die Folgen, wo ich halt gemerkt habe, wo wir auch über die einzelnen Berufe gesprochen haben, ne, an der Schule und das Ganze drumherum, wo ich einen ganz anderen Blickwinkel auf die Schule habe und wo ich mir schon gewünscht hätte, ich hätte den vorher gehabt, ne, um den Lehrer auch besser zu verstehen oder die Lehrerin, was die leisten müssen mit unseren Kindern. Ich denke, das ist den wenigsten Eltern bewusst, sondern ja, es ist halt dein Job, das zu machen und fertig. So wie ich jetzt zur Arbeit gehe, ne, ist das dein Job, mein Kind zu unterrichten und das solltest du halt möglichst gut machen. Da wäre es schöner, wenn mehr Eltern das große Ganze sehen würden. Ne?
Thomas, welche Strategien hast du denn entwickelt, um das Kollegium zu motivieren? Ich weiß, es ist ein großer Unterschied. Ich arbeite hier zum Beispiel im Podcast, kann Leute hier motivieren, hier hinzukommen, hier ihre Gedanken zu sagen oder kundzutun. Das ist natürlich eine ganz andere Form als in einem Kollegium, wo es auch darum geht, auch mal ein paar Stunden mehr zu arbeiten oder auch sich anzustrengen oder ja, vielleicht auch mal über den Tellerrand hinauszublicken, also nicht nur die Arbeitsstunden, die auf dem Stundenplan sind, abzuarbeiten. Welche Strategien hast du?
Ich denke, die Hauptstrategie oder das Wichtigste ist dann tatsächlich so die Wertschätzung der Arbeit eines jeden Kollegen und der Schwerpunkte, die er innerhalb der Schule setzt und der Person. Und das ist zumindest so meine Philosophie. Je kleiner das System, umso einfacher ist es. Wenn ich mal aus einer deiner letzten Podcast-Folgen zitieren darf, du hast mal eine Kollegin eingeladen gehabt in den Podcast, mit der du mal zusammengearbeitet hast, die jetzt im Ruhestand ist. Ich krieg nicht mehr den Namen halt irgendwo zusammen, den habe ich schon vergessen.
Das war die Birgit. Liebe Grüße.
Liebe Grüße an die Birgit. Und die hat mir halt immer gesagt, die Hauptschwierigkeit, die sie in einem Gesamtschulsystem halt irgendwo hatte, war, dass die gesagt hat, der Schulleiter kommt nur, wenn er was von dir will. Ansonsten siehst du ihn nicht. Und da kommt mal wo keiner und fragt mal, letzte Woche war doch dein Mann krank, wie geht es ihm halt irgendwo inzwischen halt, ne? Oder wie geht es halt irgendwo deinen Kindern, ne? Und das ist für mich aber auch Wertschätzung halt irgendwo der Person zu wissen, was sie halt irgendwo gerade bewegt, in welchen Situationen halt irgendwo sind die. Und für mich ist das zum Beispiel total selbstverständlich, wenn ich morgens wo eine Krankmeldung haben bekomme, tut mir leid, ich kann halt nicht kommen, mein Kind ist krank, dass ich am nächsten oder übernächsten Tag frage, hör mal, wie geht's deiner Tochter oder wie geht's deinem Sohnemann, ne? So, und das sind halt so ganz kleine halt irgendwo Sachen, die mit dazu beitragen, dass Kollegen sich einfach gesehen und Gewertschätzung fühlen, aber natürlich auch Räume halt irgendwo zu öffnen und aufzuzeigen, damit Kolleginnen und Kollegen sich auch wirklich ja ausleben halt irgendwo können in dem, was sie tun halt, ne? Dass sie selber ihre Schwerpunkte halt irgendwo setzen. Und wenn ich da jetzt einen Kollegen halt irgendwo habe, der halt sagt, boah, ich würde gern ein kleines Theater irgendwo in der Schule irgendwo aufbauen oder in den Schauspieler AG, dann bin ich nicht derjenige, der ihm halt irgendwo aufzeigt, warum das gerade halt irgendwo nicht geht, sondern dann bin ich halt irgendwo derjenige, der sich mit ihm zusammensetzt und sagt, okay, dann lass uns mal gucken, wie wir das irgendwo umsetzen können, etc. Es kommt vielleicht nicht immer so die 100% Lösung dabei rum, so wie der Kollege sich das vorstellt, aber er fühlt sich irgendwo ernst genommen, er sieht, okay, da ist jemand, der setzt sich mit mir zusammen und guckt, wie können wir es dann realisieren. Und ich denke, da können dann Kolleginnen und Kollegen auch sehr gut halt mit einem Kompromiss irgendwo leben, auch wenn sie vielleicht ihre Vorstellungen nicht ganz 100% umsetzen können halt. Das bedarf so einer gewissen Transparenz, dass die Kollegen sich mitgenommen fühlen und man ihnen erklärt, okay, die 50% können wir gerade halt noch nicht leisten von dem, was du dir irgendwo ausgedacht hast, aus den und denen halt Gründen. Was ich auch, also eine Strategie, um Kolleginnen und Kollegen zu motivieren, ist wirklich selber Vorbild sein, das sagen wir immer, und halt versuchen, positiv zu bleiben, auch wenn das nicht immer einfach ist, und damit meine ich nicht halt irgendwo so den Gute-Laune-Hai-O-Pai, sondern vielleicht auch einfach mal auch offen und ehrlich dem Kollegium zu sagen, ja, ich weiß, ihr seid irgendwo alle fertig, wir sind irgendwo alle müde, es sieht gerade irgendwo scheiße und kacke irgendwo aus, aber wir schaffen das, das überwinden wir halt, ne? Und das ist auch noch schon wieder eine ganz andere Ansprache. Und ja, und dann gibt's noch die Kleinigkeiten. So hin und wieder, also ich, ne, in der Vorweihnachtszeit stelle ich immer einen großen Präsentkorb, ne, mit Süßigkeiten um ins Lehrerzimmer. Ich habe nur 40 Kollegen, wenn ich 100 hätte, würde ich das höchstwahrscheinlich noch nicht mehr machen. Nach Karneval ist ja halt die Fastenzeit, dann steht dann immer halt ein Präsentkorb mit Obst halt irgendwo im Lehrerzimmer. Und am Weltfrauentag stelle ich immer einen Blumenstrauß, wo ins Kollegium kommt, bei den Kolleginnen immer halt super an. Und das sind so diese Kleinigkeiten, die Kolleginnen und Kollegen einfach irgendwo motivieren, was es vielleicht nicht selbst verständlich halt irgendwo ist. Und ja, und auch einfach mal, wenn man halt weiß, jemand hat halt ein schwieriges Elterngespräch oder jemand hatte irgendwo eine schwere Stunde, dass man dahin geht und sagt, ja, ich weiß, das war jetzt gerade super und war anstrengend für dich, aber hast du gut gemacht. Und das ist doch das, was man auch gerne hört.
Also mir sind jetzt gerade direkt sehr viele Gedanken durch den Kopf geschossen, vor allem diese ganz vielen kleinen Sachen, diese Aufmerksamkeiten, die du genannt hast, die mir sehr positiv aufgefallen sind. Aber wie empfindest du deine Möglichkeiten in puncto Motivation, was den schulischen Alltag angeht? Ja, also wie empfindest du die Möglichkeiten, die du auch wirklich hast, die dir in diesem Fall als Schulleiter zustehen? Also mir geht es ja nicht darum, zum Beispiel ständig den Kopf getätschelt zu bekommen oder eine Tüte Gummibärchen geschenkt zu bekommen. Das finde ich total schön und finde ich wirklich, zeigt auch eine sehr liebenswerte Atmosphäre. Aber wenn ich mir zum Beispiel mal, ja, schauen wir uns mal die Möglichkeiten an der Sekt 2-Kollegen. Die haben natürlich die Möglichkeit, motiviert zu werden, dadurch, dass sie zum Beispiel höhere Positionen bekommen. Und das sind halt alles so Sachen, die mir jetzt eher fremd sind, weil ich einfach jetzt nicht so ein Karrieremensch bin und eher in Aufgaben aufgehe als in höheren Gehältern oder was auch immer. Für mich ist es halt wichtig, und das hattest du gerade in deinem Beispiel auch schön erklärt, so Freiheit zu bekommen, Dinge halt auch auszuprobieren, wenn jemand eine Idee hat. Und da habe ich oft das Gefühl, dass ich oft in Schwierigkeiten komme mit der Schulleitung. Wie steht es um die realistischen Möglichkeiten, wenn ein Kollege was ausprobieren möchte?
Wie gesagt, wichtig ist es, da transparent zu bleiben. Ne? Wenn ich nehme jetzt einfach das Beispiel mit dem Kollegen, der vielleicht eine Theater-AG hat, wo er anbieten will. Und dann kann man mit ihm halt ins Gespräch gehen und halt fragen, okay, was für Möglichkeiten haben wir in unserem System, halt eine Theater-AG halt irgendwo zu installieren? Wenn man halt irgendwo wenige AGs halt irgendwo hat, dann ist es sicherlich eine gute Möglichkeit, dann halt zu sagen, okay, dann kommt das halt irgendwo zu unserem AG-Pool halt irgendwo dazu. Hast du aber schon 10 oder 15 halt irgendwo AGs und jetzt sind halt irgendwo 7 oder 8 Kinder in jeder AG halt drin, weil du nicht genügend Schülerinnen und Schüler hast, um halt irgendwo die AGs damit halt irgendwo aufzufüllen, ist es natürlich schwieriger, noch eine weitere AG halt irgendwo zu installieren, weil was willst du mit einer Theater-AG, wo dann vielleicht nur 2 Mann halt irgendwo drin sind, ne? Kann dann natürlich auch unbefriedigend sein. Also es ist schwierig. Oder dass man dann vielleicht immer auch sagt, weißt du was, wir haben keine Möglichkeit, das halt irgendwo in unseren Fächerkanon irgendwie halt um uns unterzubringen. Was hältst du vielleicht noch von der Veranstaltung irgendwo on top? Wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die treffen sich mit ihren Schülerinnen und Schülern irgendwo an einem Samstag und machen da irgendwelche Projekte. Also man kann halt nicht jedem immer halt irgendwo versprechen, und zusagen, dass er sich dann zu 100% irgendwo verwirklichen kann. Aber wenigstens mal halt um drüber sprechen und nach Möglichkeiten halt umsuchen. Und manchmal muss man dann auch einfach sagen, mal, weißt du was, im Moment sehe ich nicht aus den und den Gründen, dann kann man es irgendwo erklären. Aber wenn sich die und die Stellschrauben halt irgendwo verändern, wenn da vielleicht nochmal irgendwo die nächsten zwei Kollegen, die eine AG irgendwo anbieten, in den Ruhestand gehen, das ist in 2-3 Jahren, dann wird dann vielleicht dann nochmal ein entsprechender Platz für deine AG halt irgendwo frei. Und dann muss man sie auch mal irgendwo vertrösten. Aber dann weiß der Kollege, okay, Schulleitung hat es irgendwo auf dem Schirm und in 2 Jahren kann ich mich dann irgendwo verwirklichen, ist dann vielleicht auch mal ein gangbarer Kompromiss.
Mhm. Also was ich, also ich finde das total toll, dass du das so ohne große Ausschweife und auch komplett so unideologisch jetzt erklärst, so wie der Stand der Dinge einfach ist. Ich als Mensch finde es halt oft schade, dass so diese mangelnde Freiheit, die ich dann habe, oft damit begründet wird, dass man ständig rechtlich und vor allem bürokratisch sauber arbeiten muss. Das sind jetzt für mich Attribute, die zwar vor allem mit Deutschland, aber weniger mit guter Schule zu tun haben, meiner Meinung nach. Wie siehst du das?
Ja, also auch wenn mich da jetzt vielleicht Kollegen und Kollegen halt irgendwo hassen oder auch sagen, boah, Thomas, wie kannst du halt irgendwo nur. Aber ich finde, es wird gerade irgendwo in Schulen viel oder generell halt ne, in vielen Berufszweigen wird viel an Dokumentation halt irgendwo gearbeitet. Wir müssen ja alles juristisch halt irgendwo sauber haben und das darf ja irgendwo nicht angefochten werden. Und was ist, wenn mal irgendwo die Bezirksregierung kommt oder die Eltern mal halt irgendwo zum Anwalt rennt? Da werden Stunden, hunderte, tausende Stunden für investiert, ein ganzes Kollegium wird damit halt irgendwo beschäftigt. Ja, man kann aber auch halt irgendwo sagen, Leute, wisst ihr was, wir machen nur halt irgendwo das Mindeste. Und wenn du mal irgendwo alle 10 Jahre mal irgendwo ein Elternteil zum Anwalt halt irgendwo rennt und das mal vor Gericht kommt, weil da mal eine Note geändert werden muss, gut, dann ändern wir alle 10 Jahre mal halt irgendwo eine Note. Ne? So, ich glaube, man muss da auch pragmatisch halt irgendwo denken und wirklich dann auch so einen Mittelweg finden, was ist wirklich halt irgendwo nötig, was müssen wir machen. Ja, und wo können wir es uns halt auch mal leisten, mal so ein Auge zuzudrücken, halt, ne, um eine Entlastung für alle halt irgendwo zu schaffen. Und das darf ist dann so der Mittelweg.
Ja, ja, ich habe mich gemeldet.
Sehr brav, gut erzogen.
Ich wollte den Simon fragen, ob es ein Beispiel gibt, was er in dem Zusammenhang irgendwie nennen kann oder darf, so oder umschreiben oder auch nur etwas Ähnliches, wo du jetzt deine Probleme in ein Beispiel packen kannst. Hast du sowas? Würde mich persönlich halt interessieren.
Och, da hätte ich sehr viele Beispiele. Die Tatsache, dass man nicht mehr spontan von jetzt auf gleich mal eben mit den Schülern rausgehen kann, dass ich nicht von jetzt auf gleich mal mit den Schülern in die Natur gehen kann, dass ich nicht von jetzt auf gleich mal eben zum örtlichen Spielplatz wandern kann. Das sind alles okay. So Sachen, die für mich zu dem spontanen Lehrerleben so ein bisschen dazugehören, die aus bürokratischer und rechtlicher Sicht immer schwieriger werden. Und das sind so Sachen, die ich als sehr anstrengend empfinde und mir denke, das muss eigentlich nicht notwendig sein, Schule an der Stelle juristischer oder bürokratischer als notwendig zu machen.
Darf ich mal fragen, warum du das nicht darfst?
Ja, weil ich das vorher ankündigen muss und das auch genehmigt werden muss.
Auch der Schulhof? Also raus mit rausgehen jetzt im Allgemeinen oder
meinst du? Nein, ja, den Schulhof ist es schon durchaus möglich, aber auch das müsste ich gut angeben für den Fall, dass ich gesucht werde oder ein Schüler von mir, dass ich das irgendwem klar sein muss, wo ich bin. Auch das ist nicht so einfach.
Okay, krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil das war bei uns so damals auch eher der Gang und Gäbe, aber es ist mal öfter vorgekommen, wo dann, wenn du den lockeren Lehrer hattest, wo du sagst, ey, komm, wir gehen jetzt einfach mal raus, weil das Thema passt. Und dann waren wir halt auf dem Schulhof, ne, der war ja dementsprechend groß bei uns. Aber das ist schon, ja, das ist irgendwie schon traurig. Das kann ich nachvollziehen. Das sind durchaus, ja, wünschenswerte Dinge, wo man, da kann man dir nicht mal vorwerfen. Ich als Elternteil würde sagen, hey, super Idee.
Ja, ja, genau. Und aber ich glaube, das sind halt auch Sorgen eines Lehrers wie mich, der halt sehr spontan und auch diese Freiheit auch gerne ausnutzt und auch sieht, wenn Schüler bestimmte Bedürfnisse haben, dass ich das halt dann gerne erfülle. Und das ist halt generell für mich immer schwieriger, diesen rechtlichen Rahmenbedingungen dort Herr zu werden. Aber wir sprechen ja heute auch über Motivation und da ist es nur einer. Es ist halt einer von schwerwiegenden Punkten, die mich oft dazu führen und sagen, was bist du, lieber toller Beruf, so beschissen bürokratisch geworden. Ne? Und das muss ich leider an der Stelle wirklich sagen. Aber Danny, was hast du denn für Vorschläge, so als jemand, der gar nicht aus dem Berufsfeld Schule kommt? Welche Vorschläge hast du für die Schulleitung, um das Arbeitsklima und die Motivation zu verbessern?
Boah, ja, das ist schwierig, gerade weil ich jetzt schon ein bisschen raus bin auch. Und weil das Problem ist bei mir, ich habe den Thomas als Vorbild, wie was gelebt und getan wird. Und dementsprechend gehe ich immer von seiner Position aus, weil ich ja da noch sehr viel Schule mitbekomme. Ne? Wie wenn mein Kind an seiner Schule wäre, so sogar noch mehr Input. Und insofern habe ich da echt gar nichts, was ich groß sagen kann, was man da verbessern könnte von der Position. Das kommt aber auch sicherlich auf die Schule an. Wie gesagt, meine Erfahrungen waren da sehr positiv. Schockiert mich jetzt ein bisschen, dass sich das anscheinend so verändert hat auch. Das betrifft ja auch noch viele Bereiche, wo du halt wirklich sagst, okay, ich muss dies und das anmelden, so nach dem Motto, ey, wenn ich jetzt für eine halbe Stunde rausgehen will, dann muss ich den Antrag vorher 2 Wochen starten. Ey, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Da kann ich irgendwo verstehen, dass du sagst, ey, komm, dann lasse ich auch das und das, was ich vielleicht vorhatte. Und es wäre schön, wenn Bürokratie generell anders wäre oder einfacher wäre und man solchen, ich nenne es mal jetzt echt Lappalien, so einen Wunsch, den du da äußern würdest. Du willst ja jetzt nicht unbedingt die Kinder schnappen und 3 Orte weiterfahren und auf ein Konzert gehen, sondern, keine Ahnung, du bist vor der Tür. Ich meine, dass das abgesichert sein muss, das verstehe ich ja irgendwo. Aber ich finde, man macht vieles, auch besonders in Deutschland, macht vieles zu kompliziert und im Endeffekt versaut man sehr vielen motivierten Leuten damit dann den Flow, würde ich sagen.
Ja, aber ich glaube, das hängt auch zum Teil mit dieser Entwicklung. Ja, oder ich sage immer so ein bisschen, vielleicht klingt es ein bisschen abfällig, aber mit der Industrialisierung von Bildung zu tun halt. Ne? Die Systeme werden immer größer, die werden immer komplexer, stellenweise immer anonymer. Und dann brauchst du auch diese Bürokratie, um ein solch großes System, ich nenne jetzt einfach mal Gesamtschule, 1500 Kinder oder irgend so halt, ne? Du brauchst das, um das halt irgendwo zu führen. Während in einem kleinen System wie dem unserem, klar müssen die das auch halt irgendwo genehmigen. Aber ich bin dann halt irgendwo der Letzte, dann wenn ein Kollege sagt, ey, du hast, es sind fast 30 Grad halt in den Räumen. Ich war heute in der 3. Stunde, war ich mit denen irgendwo einmal eine Runde zum Park und wieder zurück. Ich habe den Schein für den Unterrichtsgang im Nachgang irgendwo ausgefüllt, aber ich habe es bei uns halt irgendwo im digitalen Klassenbuch irgendwo eingetragen, Unterrichtsgang, Park. Die Eltern wussten halt nur Bescheid. Ey, da bin ich der Letzte, der halt irgendwie sagt, komm, ja, ist gut, ich habe es im Nachgang unterschrieben und gelistet. Ne? Aber ich kann auch verstehen, wenn dann Kollegen von so großen Systemen sagen, nee, hört mal Leute, ne, ey, wenn wir das irgendwo einschleifen lassen, ich habe keinen Überblick, dann tut jeder halt irgendwas, er will und ich hätte das gerne bitte irgendwo 1 oder 2 Tage vorher, kann ich auch verstehen.
Da hörst du wieder einen Diplomaten raus.
Mhm. Nein, nee. Das sind einfach die Vorteile der kleinen Schule, die wir haben, die ich einfach halt irgendwo rausstelle und hier zu verkaufen versuche.
Mhm. Und wir sprechen ja heute über Motivation und ich frage mich, wie authentisch ist es motivierend vor seinem Team aufzutauchen und ich weiß, man verfällt jetzt schnell wieder in dieses Schwarzreden, aber es ist ja so, dass schon Krisenzeiten vorherrschen. Es gibt teilweise relativ viel Vertretungsunterricht, es gibt sehr viel Personalengpässe, es gibt sehr schwierige politische Umstände, die Menschen sind auch gestresst wegen politischer Unsicherheiten, Wahlen und so weiter und so fort, in Europa noch krasser vielleicht als in Deutschland selbst. Welche Bedeutung hat Motivation und wie authentisch ist Motivation in solch schwierigen Zeiten?
Ja, gute Frage. Also ich versuche mir immer halt, um so die Frage zu stellen, was ist gut fürs System? Wenn eine Entscheidung gut fürs System ist und damit meine ich nicht gut, oder dann ist sie nicht immer zwangsläufig gut für alle oder für das ganze Kollegium. Aber wenn sie gut fürs System ist, gut für die Schule, dann kann ich sie verkaufen. Und manchmal ist Motivation halt irgendwo auch eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht irgendwo Schaden abwendet oder Stress irgendwo abwendet von einer größeren irgendwo Mehrheit. Du hast gerade den Wahlkampf irgendwo angesprochen. Und natürlich war jetzt auch bei uns das Kollegium haben bestrebt, gerade halt irgendwo im Wahlkampf Zeiten auch Projekte halt zum Thema Wahlen halt irgendwo anzubieten und dem Rechtsdruck entgegenzuwirken. Ja, wobei wir uns dann irgendwo entschieden haben, halt intern mit der Schulleitung irgendwo zu sagen, ja, Wahlkampf, also ne, ich komme ja selber auf dem Kampfsport, wenn ich irgendwo ne, in den Zweikampf irgendwo reingehe, bin ich für rationale Argumente nicht mehr zugänglich. Das ist ein Überlebensinstinkt, ne? Töten oder getötet halt irgendwo werden. Und gerade irgendwo auch die Kinder, ne, die wir jetzt irgendwo an den Schulen haben, die spiegeln ja meistens die politische Meinung ihrer Eltern halt irgendwo wieder. Und so, wenn man dem jetzt irgendwo entgegenwirkt, ne, dann versucht man ja nicht wirklich die Kinder, sondern deren Eltern zu überzeugen und bringt die Kinder in einen Interessenskonflikt zwischen zwei erziehenden Parteien. Das ist nicht gut. Und dann haben wir halt irgendwo gesagt, okay, alle Projekte etc., wir halten uns aus diesem Kampf halt um Geschehen irgendwo raus. Und wenn der Wahlkampf rum ist und die Kinder wieder zugänglich sind, haben wir wieder 4 Jahre Zeit, um Kinder halt mit rationalen, logischen Argumenten halt um zu prägen, zu erziehen, weil unsere Kinder nicht die nächste Bundestagswahl sondern vielleicht die Wahl irgendwo in 4 Jahren. Keine einfache Entscheidung. Ich bin auch irgendwo Geschichtslehrer. Ich kann diesen Drang verstehen, dem entgegenzuwirken. Aber es war fürs System halt die bessere Entscheidung. Und das ist auch für mich nicht immer einfach, nicht immer halt irgendwo schön, aber hat dazu halt irgendwo geführt, dass wir jetzt auch in dieser Wahlkampfphase wesentlich mehr Ruhe irgendwo in der Schule haben.
Ein weiterer Punkt, der oft so beim Thema Motivation auch eine Rolle spielt, wir waren ja gerade schon bei dem Thema Unzufriedenheit, und Unzufriedenheit führt ja im schlimmsten Fall, hört sich jetzt sehr dramatisch an, aber ist gar nicht so gemeint, kann zumindest auch dazu führen, dass Leute oder Kollegen von dir Versetzungsanträge stellen. Wie geht man damit als Schulleiter um?
Ja, also bevor ein Versetzungsantrag kommt, also jeder Versetzungsantrag hat ja immer eine Vorgeschichte. Ne? Und in der Regel, also war es bei mir zumindest mit den Versetzungsanträgen, die ich irgendwo hatte, die kamen nicht überraschend. Man kennt ja halt die Bedarfe irgendwo auch des Kollegiums. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Beispiel irgendwo aufmachen kann, eine Kollegin, die hat eine weitere Anfahrt, ist eine junge Mutter und hatte immer die erste Stunde so im Stundenplan umgelegt, dass sie halt um frei irgendwo hatte. Und die hat immer etwas später haben wir angefangen und das klappte auch relativ gut. Jetzt ist das Kind halt irgendwo etwas irgendwo älter und wir haben in der Zwischenzeit auch 4 andere junge irgendwo Mütter, die natürlich auch einen Anspruch für sich daraus abgeleitet haben. Ja, die Kollegin hat ja, ich möchte irgendwo auch, was auch total irgendwo legitim ist. Und dann mussten wir das leider halt irgendwo beschränken halt, ne? Wenn man 4 Kolleginnen irgendwo hat, die auf einmal die 4. Stunde frei haben oder die 1. Stunde frei haben wollen, dann muss man sagen, okay, da gibt es vielleicht nur noch 2 oder 3 Mal die 1. Stunde Freiheit nur für alle, weil geht nicht, ne? So, das hat dann jetzt die eine Kollegin dazu bewogen, dass sie halt irgendwo gesagt hat, ja gut, wenn ich nicht mehr 5-mal die Woche die 1. Stunde frei habe, ich kann mein Kind nicht versorgen, ich habe eine weitere Anfahrt etc., dann bemühe ich mich dann halt irgendwo um eine Anstellung an einer Schule, die näher an meinem Wohnort halt irgendwo liegt. Ja, und wenn ich dann halt weiß, okay, ich kann das da halt schulisch nicht auffangen und das halt dann der Beweggrund ist, man spricht dann nochmal drüber und geht da vielleicht mal ins Gespräch und überlegt, okay, wie sieht das nun in 1-2 Jahren aus? Ist das wirklich eine Verbesserung für dich, wenn du jetzt von Halbtags- in eine Ganztagsschule halt umwechselst, geht dann nochmal um die Beratung. Und wenn dann die Entscheidung fällt und der Versetzungsantrag kommt, ja, dann ist das so.
Also, aber inwiefern trifft dich das persönlich, wenn der Versetzungsantrag kommt? Es kann ja auch durchaus sein, dass du jetzt sagst, okay, Versetzungsantrag, scheiße, was habe ich falsch gemacht?
Also wenn er, also ich hätte das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben, wenn er überraschend käme, weil dann habe ich die Vorzeichen halt irgendwo übersehen. Und wenn da diese Beratung nicht stattgefunden hätte und ich wüsste, okay, ich habe alles halt irgendwo getan, um die Kollegin oder den Kollegen halt irgendwo zu halten. Natürlich ist es für einen persönlich, ich definiere Schule als ein Familiensystem oder ein familiäres System. Ne? Bei uns auf der Homepage steht auch Schulfamilie. Und wenn jemand diese Familie verlässt, ist es ein emotionaler Verlust. Ne? Aber das ist genauso wie bei den eigenen Kindern. Die kannst du auch nicht ewig zu Hause irgendwo halten halt. Ne? Also man spricht, man macht, man tut. Und wenn jemand den Entschluss fasst, einen anderen Weg für sich halt einzuschlagen, dann muss man das akzeptieren, respektieren und dann halt nur gucken, dass man dann auch gut Auseinanderhaltung geht und sich dann gegenseitig das Beste für die Zukunft wünscht.
Jetzt gibt es einige Schulleiter, die dieses Prozedere so führen, dass sie, es gibt, also wenn man einen Versetzungsantrag stellt, die Möglichkeit eines Schulleiters, das mehrfach, du kannst mich gerne berichtigen, ich glaube 5-mal ablehnen kann oder der 5. wird angenommen, weiß jetzt nicht so genau, man kann also auf jeden Fall mehrfach den Wunsch des Kollegen entgegenwirken und einfach dem einen Strich durch die Rechnung machen. Wie stehst du zu diesem Verhalten?
Ich kann verstehen, dass manche Schulleiter so agieren, gerade in Systemen, die dann vielleicht mit 80%, 85% besetzt sind, wo dann der Lehrermangel voll durchschlägt. Da bist du bemüht, jede Kraft halt zu halten, weil du sonst den Unterricht nicht abdecken kannst. Zur Not auch gegen den Willen der Kollegin oder des Kollegen. Jetzt haben wir das Glück, weil wir vielleicht im Halbtagsschule sind, sind wir auch relativ gut besetzt und finden auch noch halbwegs schnell neue Lehrkräfte, dass wir dann ja auch Versetzungswünschen auch halt irgendwo nachkommen können und nicht die Kolleginnen und Kollegen gegen ihren Willen bei uns irgendwo an die Schule binden.
Ich finde das kacke.
Also ich finde es auch kacke. Also ich bin wirklich der Meinung, wenn also Leute einen Versetzungsantrag stellen, dann haben sie ja das Bedürfnis, woanders zu arbeiten. Und das ist für mich einfach relativ einfach. Ich sehe das wie bei einem Fußballverein. Wenn der bei uns nicht spielen will, dann soll er den Verein wechseln. Ich kann zum Beispiel sagen, heute hätte eigentlich Valmir hier bei sein sollen. Da ist jetzt was dazwischen gekommen. Stevie ist auch sehr häufig in meinem Podcast. Der ist in diesem Jahr auch noch nicht dort gewesen, weil er so viel gestresst ist. Und ich möchte nicht diese Position haben wie ein Schulleiter und die Leute zwingen und sagen, ich möchte, dass du jetzt unbedingt kommst. Ich schaffe das nicht alleine, sondern ich möchte, dass die Leute freiwillig und gerne bei mir arbeiten. Jetzt ist mir schon durchaus klar, dass eine Schule was anderes ist als ein Podcast. Und trotzdem stehe ich dazu, dass ich glaube, dass es einfach sehr viel vorteilhafter ist, mit Motivation irgendwo zu arbeiten. Und ich finde es auch irgendwie schade, trotz der ganzen Punkte, die du gerade genannt hast, die ja auch für den Schulleiter sprechen, dass man da Menschen einfach Steine in den Weg legt. Ich finde das irgendwie unnötig. Also fünf Versetzungsanträge zu verschieben, das ist ja schon, oder 4, ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, ob es 5 oder 4 sind, das finde ich ganz schön hart.
Vor allen Dingen, du verlierst ja nur. Also ich finde jetzt, also von meiner Warte aus, von außen drauf zu gucken, ist wie beim Fußballverein, wie du es schön sagst, eigentlich bist du als Trainer oder Lehrer oder nicht Schulleiter, bist du irgendwann der Verlierer, weil der Lehrer oder die Lehrerin kann das ja nicht ewig machen. Es gibt ja, wie du sagst, Gründe, warum die Person meine Schule verlassen will. So, jetzt kann man, wie der Thomas gesagt hat, darüber reden. Ja, okay. Und kann man vielleicht einen Konsens finden und sagen, ja, komm, lass uns da mal noch ein bisschen warten, versuchen dies, das, jenes, wenn das möglich ist. Aber in vielen Fällen, denke ich, ist es nicht möglich. Und dann muss man irgendwie klein beigeben oder das Cleverste wäre, klein beizugeben und sagen, okay, ich verliere jetzt eine Kraft, aber im Endeffekt verlierst du ja sowieso auf lange Sicht. Ne? Der Lehrer wird sich das ja nicht ewig gefallen lassen, weil ihn irgendwas an diesem System stört und da möchte er raus. Und das wird sich ja nicht ändern, wenn er einfach nur abgelehnt wird mit seinen Anträgen. Ne? So sehe ich das jetzt, ohne damit irgendwas zu tun zu haben.
Sehe ich auch so, dann hast du halt so ein Negativpol im Kollegium, also ne, wenn man das auf die Spitze trappt, jemand halt unter Stenk hat, der unzufrieden ist, der halt irgendwo andere damit irgendwo ansteckt und das ist fürs Klima nicht gut. Du hast vielleicht die 25,5 Stunden, die ihr irgendwo unterrichten müsst, die hast du dir vielleicht nochmal für ein oder für 2 Jahre halt irgendwo gesichert, ja, mag sein, oder vielleicht auch für 5, das ist ja so die maximale Zeit, den 5. ich glaube, musst du irgendwo annehmen. Okay. Auch als Schulleiter, da entfällt dann nur das Votum, aber ja, dann hast du, wie gesagt, Leute da sitzen, die gar nicht für dein System halt irgendwo arbeiten wollen und da finde ich, muss sich Schule irgendwo auch ändern halt, ne? Wir klagen über Lehrermangel etc. Wenn ich dann aber höre, dass Kolleginnen und Kollegen nach wie vor ihre Schulen verschließen, Praktikanten sind halt wohl nicht gern gesehen und wir möchten nur fertig ausgebildete Lehrer irgendwo einstellen, keine Seiteneinsteiger, und wir möchten auch selber irgendwo nicht ausbilden, ja, dann wundert euch nicht, dass an eurer Schule keiner irgendwo arbeiten will. Das ist ja quasi wie ein Knast, hallo? Also,
Ich finde den Begriff Knast auch überhaupt nicht untertrieben. Ich empfinde es schon so, dass es.
Hossa.
Ich finde das wirklich, dass das, dass du natürlich total gebunden bist an dieses System, was dir anscheinend ja auch so viel Sicherheit gibt. Und das anscheinend kann man gerne streichen. Das ist natürlich so, dass mir der Job sehr viel Sicherheit gibt. Aber ich finde es wirklich schade, was so Lebensplanung angeht und Netz. Gibt es natürlich auch Menschen, die gerne flexibel sind, und wenn ich jetzt überlege, dass ich 5 Jahre vorher einen Versetzungsantrag stellen müsste und sich so viele Sachen in 5 Jahren ändern könnten, sowohl auf privater als auch Hobby oder beruflicher oder leidenschaftlicher Ebene, wo ich ja zum Beispiel viele Sachen habe, dann empfinde ich das als sehr starr, das System. Und ich habe auch ab und zu das Gefühl, dass Schulleiter, das sage ich jetzt einfach mal so, auch einfach so ihre Macht ausnutzen, ihre wenigen Möglichkeiten, die sie gegenüber ihren Kollegen haben, um Kollegen manchmal auch zu halten. Und ich finde das einfach, nicht richtig.
Ich hätte eine Frage.
An wen?
An euch beide eigentlich. Also grundsätzlich ist es denn nicht, also als Lehrer kannst du nicht kündigen? Doch, kann dir eine Kündigung verwehrt werden?
Also du kannst den Beruf kündigen. Wir hatten auch vor Folge 18 oder 20 war es. Da muss ich nochmal gucken. Als Lehrer kündigen, das ist schon möglich. Das bedeutet aber allerdings, dass du natürlich auch deine ganzen Ansprüche, die du hast, dass die zunichte sind, ne? Mit dass du deinen Beamtenstatus aufgibst. Also du kannst von jetzt auf gleich den Beruf kündigen. Du also kannst auch irgendwann wieder verbeamtet werden, sofern du ein bestimmtes Lebensalter hast. Das geht bei manchen nicht mehr. Ich glaube, es geht nur bis 41 oder 43. Eine von beiden Zahlen stimmt auf jeden Fall. Ich gab es nie so mit Zahlen. Möglich ist das. Aber nochmal, schlau ist vielleicht eine andere Frage.
Ja, du kannst die Pensionsansprüche nicht den Job dort. Also du kannst nur den ganzen Beruf aufgeben. Nicht wie bei mir. Ich kann kündigen, fang woanders an. Ihr könnt das so einfach nicht. Das hat viele Nachteile.
Gerade wenn du den Beamtenstatus irgendwo hast, dann werden deine Pensionsansprüche in Punkte für die gesetzliche Rentenversicherung dann irgendwo umgerechnet. Und das ist ein so großer Verlust, dass so gut wie niemand bereit ist, den in Kauf zu
nehmen. Boah, ist das kacke, ey. Boah.
Aber ich fände eigentlich mal gut, Thomas, wenn du zu dem Punkt Stellung nimmst, ich hatte ja die provokante These aufgestellt, dass es Schulleiter gibt, die in bestimmten Phasen ihre Macht vielleicht auch ausnutzen. Wie siehst du
das? Meinst du in Bezug auf die
auf die Versetzungsanträge, auf die Möglichkeiten, auf das Leben eines Kollegen einzuwirken?
Also überall, wo Macht eingesetzt wird, das ist meine persönliche politische und Einstellungshaltung, da wo Macht gebraucht wird, da haben schon ganz viele andere Möglichkeiten Wege vorher versagt. Ne? Wenn man mal halt irgendwo wo bedenkt, ja, warum muss ich die Macht halt irgendwo einsetzen, zu sagen, nein, ich gebe deinem Versetzungsantrag wo nicht stand. Für mein Ego, ja gut, dann bist du halt irgendwo menschlich im Arsch, sorry. Weil ich sonst keine Lehrkräfte habe, ja gut, dann musst du vielleicht dein System überdenken, deine Einstellungspraxis überdenken halt, ne? Warum will keiner halt irgendwo bei dir eine Schule? Und sorry, einfach nur halt irgendwo zu sagen, ja, wir haben Lehrermangel, das reicht für mich halt irgendwo nicht aus.
Aber denkt man als Schulleiter ab und zu, okay, ich habe sehr wenig Möglichkeiten, auf mein Kollegium einzuwirken, auch rechtliche Möglichkeiten, dann versuche ich es über die Schiene, oder ist das ein Punkt, der nicht stimmt? Das war wirklich eher eine Frage, weil ich versuche ja, mich gerade in einen Schulleiter hineinzuversetzen. Wie also steht es um Möglichkeiten, die ihr habt?
Ich meine, schlussendlich, ich kenne Schule ja auch aus dem Ausland, da ist wirklich der Schulleiter derjenige, der halt die Stunden verteilt und dann über die Stundenverteilung auch entscheiden darf, wie viel eine Lehrkraft halt irgendwo verdient, und der die Kollegen auch wirklich einstellt. Das ist ja in NRW und in Deutschland nicht der Fall. Wir sind ja quasi nur auf der vermittelten Position, ne, und man könnte sagen, Handlanger der Bezirksregierung halt, ne, weil das Land ist ja der, ne, der Arbeitgeber, die stellen halt irgendwo ein. Und wir haben dann so die Dienstvorgesetzten halt eine Funktion. Fängt natürlich auch damit an, so, wenn ich weiß, ich kriege von der Bezirksregierung keine Stellenzuweisung und kann keine Stellen ausschreiben, kann damit keinen wo einstellen, ja, unter diesem Punkt kann ich dann vielleicht auch einen Schulleiter verstehen, der das Problem nach unten delegiert und sagt, okay, ich kann keinen einstellen, weil ich keine Stellenzuweisung irgendwo habe. Da sind zwei Leute, die wollen sich versetzen lassen. Unter den Bedingungen kann ich dem Versetzungsantrag nicht zustimmen. Das ist alles irgendwie so ein bisschen Politikum halt, ne? Und es gibt auch ganz viele halt um Stellschrauben, ne? Aber auch da, so sehe ich das meine Aufgabe als Schulleiter, die Bezirksregierung anzurufen und sagen, liebe Bezirksregierung, denkt bei der nächsten Stellenzuweisung halt irgendwo dran. Ich habe hier zwei Leute, die wollen sich irgendwo versetzen lassen, die sind hier irgendwo nicht happy. Guckt, dass ihr die vielleicht irgendwo eine Schule unterbringt, ne, die halt glücklicher irgendwo macht oder die mehr ihren Bedarfen entspricht und gibt mir die zwei Stellen zum Ausschreiben.
Klingt nach einer typischen Bequemlichkeit von so einem Schulleiter, ne, der die Leute hält.
Es ist einfacher, definitiv, ja. Wenn die Leute einmal da sind und etc., ne, dann ist es einfacher zu sagen, nein, ich genehmige dir den Versetzungswunsch nicht, als dann nochmal vielleicht bei der Bezirksregierung halt irgendwo nach Stellen halt irgendwo zu betteln, Stellen auszuschreiben, Einstellungsverfahren halt irgendwo durchzuführen und.
Ja. Ich finde, einmal ist ja auch okay, ist ja durchaus legitim, dass man drüber redet. Vielleicht
aber fünf Jahre,
boah. Ja, das ist schon heftig, in anderen Bereichen könnte man da anzeigen, was da mit einem gemacht wird, rein menschlich auch. Das geht gar nicht.
Ja, und wir sind ja auch, wie gesagt, heute beim Thema Motivation. Und ich will das jetzt keinem Kollegen unterstellen, aber ich sehe ja auch wirklich Leute, die wechselwillig sind, die auch mehrere Versetzungsanträge gestellt haben und ständig zu Hause bleiben, weil sie sagen, okay, mir reicht es, ne? Und ich finde, da ist jetzt ein Punkt, also ich bleibe dann zu Hause, ich verweigere es, zur Arbeit zu kommen, und scheinbar scheint das in unserem Schulsystem ja auch möglich zu sein. Das ist übrigens eine Komponente, die ich jetzt nicht toll finde, dass das überhaupt möglich ist. Ich will kein Verständnis für diese Kollegen haben, aber ich kann es rein menschlich verstehen, dass Leute demotiviert sind, wenn ständig Versetzungsanträge und der eigene Wunsch für die eigene Zukunft so vernachlässigt wird, muss ich wirklich sagen.
Kann ich voll und ganz verstehen, wenn ich gerade vielleicht irgendwo in einer Situation bin, ich bin gerade irgendwo junger Familienvater oder halt, ne, bin halt irgendwo Mutter gerade dabei, eine Familie zu gründen, und hab dann irgendwo, oder wir haben uns als Familie dazu entschlossen, den Familienschwerpunkt dann vielleicht irgendwo bei meinem Ehepartner halt irgendwo zu suchen, und das sind dann irgendwo 60, 70 Kilometer weit weg, man kauft sich da halt irgendwo ein Häuschen. Und dann kommt dann irgendwo zwangsläufig der Versetzungsantrag. Da kannst du noch so viel vorher irgendwo beraten, ins Gespräch gehen. Der wird halt irgendwo kommen, wenn die Familie einmal die Entscheidung irgendwo getroffen hat. Da tue ich mir doch als Schulleiter keinen Gefallen, um da dran zu sagen, nee, du musst noch 5 Jahre da bleiben. Ne? Dass der junge Mann oder die junge Frau dann erstmal halt irgendwo nach einem Monat oder zwei dann krank ist und bei der Familie halt irgendwo bleibt und diese Krankheitstage und Krankschreibung im vollen Umfang ausschöpft, das ist doch irgendwo mehr als logisch und irgendwo auch verständlich.
Da kannst du auch nicht an die Bezirksregierung gehen als betroffener Lehrer.
Nee.
Okay. Also wir haben ja bisher sehr viel über Demotivation von Kollegen gesprochen, aber wir sind ja selber auch alles Menschen. Bei Thomas weiß es nicht genau, er ist halt Schulleiter, ne? Ich wollte damit sagen, Motivation ist ja nicht nur ein Geben, weil ich oben stehe, sondern auch ein Nehmen. Deswegen würde mich einfach mal interessieren, wie ist es denn jetzt andersrum? Was ist denn, wenn du selbst keine Energie dazu hast, ständig zu motivieren? Also wie gehst du persönlich mit Tagen von Demotivation um?
Ja, Kaffee hilft.
Hat er nicht, ist eine Maschine, der ist immer motiviert.
Nein, also erstens, wenn mal so negativer Mutar gehalten bekommen. Was ich dann so bei mir beobachte, das war jetzt auch so in diesen Vorwahlkampfzeiten, ist es auch so, wenn man dann irgendwo so einen Punkt hat, der so an einem halt irgendwo nagt, und dann neigt man dazu, dass im Kopf das immer wieder durchgespielt wird. Man googelt dazu Social Media, und dank der Algorithmen irgendwo etc. kriegt man ja nur noch Thema zu diesem Punkt halt irgendwo angezeigt, und man ist dann halt irgendwo so in so einer gefährlichen, ich glaube Bubble sagt man irgendwo heute, in so einer Blase, die von diesem Negativismus halt irgendwo umgeben ist. Und da muss man wirklich dann auch, ja, man muss da halt irgendwo raus, und man muss da irgendwo auch Konter setzen, man muss sich mit anderen Sachen irgendwo beschäftigen. Ob jetzt nochmal irgendwo raus ist, irgendwo in die Natur sich bewegen, ich habe ja irgendwo meinen Sport, ich habe meine Familie, oder dass man sich da irgendwo mal so ein positives Highlight halt irgendwo setzt, dass man da halt einen Freund Danny mal, der 250 Kilometer weiter wohnt, mal irgendwo einlädt und sagt, komm Jung, ich habe halt irgendwo eine scheiß Woche, komm rum, wir gehen mal irgendwo einen trinken. Und dann kommt man wieder irgendwo auf andere Gedanken. Das hat mich motiviert. Und was ich auch total motivierend finde, und das hat man als Schulleiter tatsächlich halt irgendwo selten, jeder erwartet einen wertschätzenden und lobenden Schulleiter. Mhm. Aber wann bist du denn mal, lieber Simon, das letzte Mal bei deiner Schulleiterin gewesen, hast gesagt, hast du gut gemacht?
Ja.
Stimmt. Und glaub mir auch, als Schulleiter, das ist total motivierend, weil es halt irgendwo so selten ist, wenn ein Kollege kommt und sagt, Chef, ich weiß nicht, ob mir das zusteht, aber ich wollte einfach mal sagen, das und das letzte Woche oder das und das gestern oder die und die Ansprache fand ich richtig gut, hast du gut gemacht. Da wächst auch als Schulleiter direkt 2 Zentimeter.
Okay, da möchte ich an der Stelle erstmal sagen, dass mir bisher das Gespräch mit euch beiden super gefällt, sowohl mit dir, Danny, als auch mit Thomas. Ihr wächst über euch hinaus, ihr seid Legenden des Podcast-Geschäfts. Es ist mega spannend bis jetzt, und wir sind trotzdem auch noch nicht am Ende.
Nein. Lass uns jetzt aber nicht drüber streiten, welcher der bessere Podcast ist. Lass uns die Folge nicht versauen.
Nee, das wollte ich auch nicht. Danny, der cool. Thomas hat am Anfang den Aspekt genannt, Schulleiter als Vorbild. Ist das wichtig für Kollegen? Du, ich meine nochmal, du bist kein Kollege, du hast keinen Schulleiter vor dir sitzen, und trotzdem arbeitest du in einer bestimmten Belegschaft. Du kennst die Strukturen von Führungsetagen auch in deinem Beruf. Ja. Da gehe ich zumindest erstmal sehr stark von aus. Wie wichtig empfindest du diesen Punkt?
Ich finde den sehr wichtig. Also ich meine, es ist bei mir ähnlich. Ich bin stellvertretender Teamleiter, und über mir ist mein Teamleiter, ne? Und ich finde es sehr wichtig, erstens eine gute Connection mit dem zu haben, also mich gut mit dem zu verstehen. Und er wirkt auch insofern auf mich oder auch die Reihen darüber positiv, wenn die halt auch motiviert an ihren Job rangehen. Das ist bei mir auch glücklicherweise der Fall, ne? Dass der halt seinen Job gut machen will, und das motiviert mich auch durchaus anders zu agieren, als ich das zum Beispiel bei einem anderen Teamleiter-Kollegen machen würde. Wir haben 3 Schichten, und jeder hat halt einen eigenen Teamleiter und den Vertreter, ne? Und bei mir ist halt so, wenn ich das halt sehe von den anderen beiden Schichten, würde ich sagen, da wäre ich auch nicht so mega zufrieden, weil die Leute spiegeln andere Werte wieder, die verhalten sich anders, und ich fühle mich da bei ihm gut aufgehoben, weil, ja, wie gesagt, er was vorlebt, wie ich folgen kann, wo ich sage, okay, das vertrete ich, das sind Werte, die ich vertrete, das sind Motivationen, die ich vertrete, wie ich meinen Job angehe, wie ich das drumherum angehe. Und insofern finde ich das eine extrem wichtige Sache. Und ja, wenn das von oben nach unten geht, ne, dann sind die Bindeglieder, denke ich, eher in Einklang, wie wenn du halt da oben so einen Arsch sitzen hast, der, keine Ahnung, dir Jobchancen verweigert oder solche Möglichkeiten.
Ja. Ja, du hast jetzt viel von diesem moralischen und persönlichen Vorbild gesprochen, jemanden, zu dem man aufschauen kann. Und für mich ist ein Vorbild auch, zugegeben, hat auch was mit Kompetenz zu tun, also auch jemand, ja, von dem ich auch was lernen kann. Absolut. Und jetzt muss ich leider was sagen, was härter klingt, als ich es meine. Aber ich bin ein Lehrer, der gerne unterrichtet. Und wenn ich mir meinen Schulleiter angucke, und das hat nichts speziell mit meiner Schulleitung zu tun, dann sehe ich Lehrer, die eigentlich fast gar nicht unterrichten. Und dann sehe ich so ein bisschen, also ich sehe, dass diese Verbindung, der Chef von mir, wenig das tut von dem, was mir im Schulalltag wichtig ist. Ja, also er ist halt selten mit Schülern beschäftigt. Die Schulleitung ist selber selten mit Konflikten oder mit Schwierigkeiten beschäftigt. Ne? Jetzt muss man natürlich sagen, einige mehr, andere weniger. Es gibt natürlich unterschiedliche Positionen innerhalb einer Schulleitung. Bei dir, Thomas, an der Schule ist es etwas unkomplizierter. Und in diesem Feld sehe ich übrigens auch den Beitrag von Birgit, den du gerade genannt hast. Sie hat nämlich davon gesprochen, dass es eine sehr hohe Distanz zwischen Schulleitung und Kollegium gibt. Und da würde ich diesen Punkt auch zuordnen. Ich habe oft das Gefühl, dass wir auf unterschiedlichen Ebenen unterwegs sind. Das eine sind die, die oben sind, und das andere sind die, die unten arbeiten und sich tagtäglich mit den Problemen von Schülern beschäftigen. Und das macht es für mich zum Beispiel schwierig, auch aus Motivationssicht, darüber sprechen wir heute, auch von einem Vorbild zu sprechen. Thomas, inwiefern hat deine Arbeit was mit dem zu tun, was ich täglich tue?
Ja, Thomas, jetzt sag doch mal.
Danny, hör auf, mir ständig in den Rücken zu fallen.
Ey, lass mich.
nein, also ich kann den Simon in seiner Sichtweise voll verstehen. Auch da muss man jetzt natürlich auch immer so die Systemunterschiede halt betrachten. Das war ja auch der Grund, warum ich in meinen Schulleiterambitionen auch immer gesagt habe, nie in ein großes System. Mhm. Weil schlussendlich, wenn man da an einer voll ausgebauten Gesamtschule mal die Schulleitung betrachtet, das sind 7 halt nur Mitglieder. Ne? Es gibt nur 3 Abteilungsleiter, es gibt einen didaktischen Leiter, es gibt einen stellvertretenden Schulleiter und dann kommt halt nur der Schulleiter. Also, dass der für ein Kollegium unnahbar ist oder da halt irgendwo quasi wie auf so einem Sockel über der Schule halt irgendwo schwebt, kann ich verstehen. Bringt das System so mit sich, weil da ja noch ganz viele Ebenen da halt um drunter geschaltet sind und sich der Schulleiter ja eigentlich ja auch, ich sag mal, mit den Alltagsproblemen der Lehrerschaft ja nicht wirklich auseinandersetzen muss. Der hat ja auch noch andere in der Schulleitung halt irgendwo dafür. Und das ist in diesen kleineren Systemen ja noch mal was anderes. Ne? Also erstens müssten wir auch selber noch mehr Unterricht geben, was ich verfluche und verteufel. Nicht, weil ich nicht gerne unterrichte. Ich unterrichte wahnsinnig gerne. Ich bringe mich im Projekt mit ein. Mache zum Beispiel jetzt im 6. Schuljahr auch jetzt eine Projekteinheit zum Thema Ringen und Kämpfen, weil ich einfach die Sportlehrkraft bin, die da auch die meiste Expertise halt immer mitbringt. Und dann gehe ich dann in Doppelbesetzung in den Sportunterricht und mache dann mit dem Sportkollegen irgendwo Einheiten. Ich betreue als Geschichtslehrer die Fahrten halt irgendwo nach Auschwitz und bereite die Jugendlichen auch mit darauf vor. Also klar, es ist halt nicht die klassische Klassenleitung und auch nicht so dieses klassische Alltagsgeschäft. Klar habe ich auch meine Sportklassen, meine Geschichtsklassen, aber man bringt sich da noch mit ein. Mhm. Und glaub mir, auch wenn das jetzt vielleicht mit dem Alltagsgeschäft wenig zu tun hat, der Schulleiter hat dafür jede Menge andere irgendwo Aufgaben, die das Kollegium wiederum halt irgendwo nicht sieht und hat auch den Arsch voll Arbeit und hier noch eine Statistik, dann die Bezirksregierung, die noch was haben will, da musst du noch irgendwo zum Schulträger, da noch irgendwo eine Schulleiter haben und Dienstbesprechung, da musst du noch deine repräsentativen Funktionen halt irgendwo wahrnehmen und so, und viele denken dann, ja, das gehört ja zum Job des Schulleiters dazu, dafür kriegt er ja 15 oder 16, kann er ja mal machen. Ne? Und
Thomas, ich beneide dich nicht darum. Es ist nicht so, dass ich denke, okay, ich muss diesen Job gerne haben. Deswegen alles gut. Ich sehe das, dass viele unangenehme Aufgaben mit sich bringt. Oder ich sag mal so, ich würde sie als so definieren. Ne? Ich will dir deine Arbeit nicht schlecht reden. Aber es gibt, glaube ich, viele bürokratische Aufgaben, auf die ich wirklich als Schulleiter sehr wenig Bock hätte, weil ich auch jemand wie du bin, der sehr gerne unterrichtet. Ne? Und mir wäre es, glaube ich, einfach ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich wurde das schon oft gefragt, aber ich weiß nicht, ob ich in ein paar Jahren anders denke. Ich glaube wirklich überhaupt nicht. Also ich bin zwar schon ein karrierebedachter Mensch in den Sachen, die ich hobbymäßig tue, dass ich zum Beispiel den Anspruch an mich habe, mich in meinem Podcast weiterzuentwickeln, auf der Bühne oder in meinem Stream oder was auch immer, was ich tue. Aber irgendwie bei dem Lehrerjob habe ich dieses aufstrebende Denken irgendwie nie gehabt, auch nie gedacht, ich müsste jetzt unbedingt 500 Euro mehr verdienen für irgendwelche Aufgaben, die mir weniger Spaß machen.
Nee, weil alles, was du in Schule an Karriere unternimmst oder an Karriereschritten, bringt dich ja eigentlich immer weiter weg von dem, warum du dich ja eigentlich für den Beruf entschieden hast, nämlich das Unterrichten.
Mhm. Ja, aber vielleicht gibt es ja auch wirklich Schulleiter, die sagen, ich habe von Anfang an geplant, auch eher in diese Verwaltungsposition zu kommen. Ob das jetzt besonders erstrebenswert ist, ist jetzt vielleicht mal die eine Frage. Vor allem, man kann es ja auch vielleicht nicht immer so planen, aber vielleicht entwickelt man sich ja als Mensch auch dazu, dass man das so denkt. Keine Ahnung.
Ich kenne einen Kollegen, der sagt wirklich offen und ehrlich, ich wollte nie Lehrer sein, ich wollte immer Schulleiter werden. Also,
du sprichst aber gerade nicht von dir selbst, ne?
Nein. Das war einfach nur einer der Zufälle des Lebens.
Und ich vertrete ja auch die Meinung, um jetzt vielleicht auch zum Ende vielleicht auch noch mal ein paar steile Thesen aufzustellen, von denen wir heute schon viele aufgestellt haben, aber ist auch gut so, dass es dazu podcastet man ja. Ich glaube, dass gute Führung nicht wirklich auch unbedingt eine Frage der Ausbildung ist. Und da weiß ich nicht, ich möchte gar nicht die Ausbildung zum Schulleiter hinterfragen, einfach weil ich sie auch gar nicht kenne. Trotzdem kenne ich das System, wie man Lehrer ausbildet. Und ich sehe in etwa, was so Leute tun müssen, die bei uns in erhöhte Positionen kommen. Und das sind ähnliche Sachen, die wir früher gemacht haben, nur noch ein bisschen extremer mit allen möglichen rechtlichen Krimskrams. Ich glaube einfach, dass ein guter Schulleiter auch viel mit Menschenkenntnis zu tun hat. Wie gehe ich mit Kollege X um, wie mit Kollege Y? Und ich meine, ich kenne es halt auch aus dem Podcast, ne? Mich fragen zum Beispiel Hörer auch oft, Simon, wieso sind deine Folgen so erfrischend unterschiedlich? Und Fakt ist natürlich auch, dass ich bei jeder Folge weiß, dass ich anders auf meinen Gast einwirken muss. Ja, denn einige Menschen sind sehr sachlich, einige sind sehr emotional, einige nagen gerne an der Oberfläche, dann, das muss man jetzt nicht negativ betrachten, da kann man eher etwas lustige Folgen machen, andere können mehr in die Tiefe gehen und meine Aufgabe ist, immer so das Beste dort herauszuholen. Und dieses Beispiel mal zum Thema Menschenkenntnis. Und ich stelle es jetzt einfach mal als Frage, auch wenn ich die Frage eigentlich gerade schon beantwortet habe, würde sie euch beiden trotzdem stellen. Glaubt ihr, dass Menschenkenntnis etwas ist, das man lernen kann oder ist es eher so ein angeborener Skill?
Ja, also ich denke beides. Also ich denke, man kann sich da mehr reinfinden, wenn man bemüht ist oder wenn man das möchte. Ich denke aber auch, ein gewisser Skill musst du da irgendwie haben, ein gewisses Interesse, so wie der Thomas das eingangs erwähnt hat, dass ihn halt auch grundsätzlich interessiert, was ist denn bei seinen Kollegen, ne? bei den Lehrerinnen und Lehrern. Was ist da Phase und generell dieses Interesse, was halt diese kleine Schule, die er jetzt vertritt, das halt sehr möglich macht. Und bei dir, also ich wusste nie, dass die Gesamtschule, also bei dir oder bei größeren Systemen, das hat ja nichts mit dir zu tun, aber ist halt schon krass, wie der Unterschied ist. Ich meine, ich war selber auf einer Gesamtschule und mir ist das nie so, nur so wahnsinnig groß vorgekommen. Vielleicht war ich auch an einer kleineren, das kann auch gut sein. Aber ja, es ist halt eher so für mich auch jetzt von den ganzen Erzählungen, wo ich sage, ich hätte auch lieber einen Schulleiter auch als Ansprechpartner, wo ich sage, dem irgendwie an dem Ganzen was liegt, der noch mit dem Unterrichten finde ich noch nicht mal so wichtig, dass der das auch macht. Das ist ganz nett, wenn der das noch macht. Ich fand es immer, oder wir fanden es früher immer ätzend, wenn der Rektor gekommen ist, weil der war auch dementsprechend streng. Insofern waren wir die normalen Lehrer oder Vertretungslehrer immer lieber. Mhm. Bei Thomas kann ich mir gut vorstellen, was ganz anderes. Aber es kommt auch auf den Mensch an sich an. Und ich denke, wie gesagt, den Skill, den musst du irgendwie haben und das Interesse, das dann so zu bringen. Und die Frage ist, ob zum Beispiel, wenn so jemand wie der Thomas jetzt an eine größere Schule gehen müsste, aus irgendeiner, oder wird es sich dafür entscheiden, ob der da aufgehen könnte oder ob der da auch so jemand ist, wo dann sagt, ey, ich müsste mal einen Versetzungsantrag stellen, weil das System, ich kann nicht so wirken wie vorher, ne? Du bist halt dann die so klingt negativ, kalte Person, die es über allem thront, die einfach, ja, die andere Probleme hat, die sich im Endeffekt mit dem Papalapap darunter nicht kümmert, weil er hat ja auch noch Adjutanten unter sich, die sich um diese Belange kümmern, ne? Ob das jetzt gut oder schlecht ist.
Ja, da stimme ich dem Danny zu. Also ich glaube, in einem großen Schulsystem wäre ich schlecht aufgehoben. Ja. Aber ich glaube auch, dass Menschenkenntnis und Führungsqualität etwas ist, was Erfahrung bedarf. Also ich weiß, als ich in den Lehrerberuf eingestiegen bin, da war ich 25 und da sagt manch ein Elternteil zu mir, ja, warten Sie mal ab, bis Sie eigene Kinder irgendwo haben, da werden sich Ihre Positionen vielleicht irgendwo ändern. Und ich habe damals immer gesagt, ja, was wollen Sie von mir? Ich bin ja mal ausgebildet, ne, studiert und dies und jenes. Ich weiß schon, wovon ich rede. Nein, wusste ich nicht. Es ändert sich tatsächlich vieles irgendwo, wenn man selber Elternteil ist, selber Vater ist, selber Kinder halt um groß sieht. Man hat ein anderes Verständnis für Kinder und für vielleicht auch für die Bedarfe halt irgendwo von Eltern. Das kannst du dir nicht in einem Studium halt nur aneignen, diese Perspektive. Das kannst du nicht irgendwo aus Büchern lernen. Das musst du halt erfahren. Mhm. Und ich bin jetzt auch mit meinen, oh Gott, wie alt war ich? Mit meinen 42 Jahren ja auch sehr jung Schulleiter geworden. Und
das stimmt.
Ja, muss jetzt aber auch sagen, ich bin saumäßig froh, dass ich da meine Konrektorin an der Seite irgendwo hatte, die selber dann schon halt nur 60 war, ihr Vater schon halt im Schulleiter irgendwo war und die mich da vielleicht auch so ein bisschen unter ihre Fittiche genommen hat und dann wirklich auch so den ein oder anderen Erfahrungswert mit mir halt irgendwo geteilt hat und mich dann auch unterstützt hat, weil auch das natürlich etwas ist, was ja, was Erfahrung bedarf, wo man erstmal irgendwo reinwachsen muss und wo einem auch Fehler zugestanden werden müssen. Das ist ja halt ein Lernprozess und ein Erfahrungsprozess, den man halt irgendwo macht. Also ich glaube, das ist wirklich, zum Teil ist das nur angeboren, ne? Wenn du einen scheiß Charakter hast, da vielleicht irgendwo eine narzisstische Veranlagung und Schule irgendwo so verstehst, dass es halt irgendwo deinen Ruhm mehrt, ja, dann ist es halt irgendwo natürlich irgendwo schwierig. Aber ich denke, es ist halt so eine, ja, 50-50, die eine Hälfte ist halt Charakter und die andere Hälfte ist halt wirklich so ein Erfahrungswert halt, ne, den man dann irgendwo im Leben hat und haben muss, um andere verstehen zu können.
Danny, am Ende der Folge müssen wir dich natürlich nochmal als Eltern, absoluten Elternexperten hier ins Boot holen, denn tatsächlich ist es für mich ja auch oft so, eine Therapie über Elternthemen zu sprechen, denn es ist für mich oft, und deswegen habe ich auch nicht umsonst eine Podcast-Folge so genannt, Endgegner-Elternarbeit. Und damit meine ich, dass Eltern leider sehr oft demotivierend auf meine Arbeit wirken. Und ich weiß nicht, wenn sie das wirklich wüssten, weiß nicht, ob sie sich immer so verhielten. Aber was glaubst du, was können Eltern tun, um indirekt zur Motivation des einzelnen Lehrers beizutragen? Was ja auch in ihrem Sinne sein sollte.
Eigentlich ja. Also ich würde halt mal sagen, das Grundverständnis müsste da sein, was der Lehrer oder die Lehrerin leistet für mein Kind oder für auch die anderen Kinder, ne? Und ich denke, das ist ein Riesenfakt. Also wenn du das wertschätzen kannst, wie du das auch bei anderen Dingen wertschätzen kannst, als normaler Mensch, keine Ahnung, deinen Bäcker oder deine Freunde oder was auch immer. Ich denke, das ist beim Lehrer oft so, dass man, wie ich anfangs sagte, ja, das ist halt ein Job, ne? Und da wäre es wichtig, irgendwie mehr sich in die Person hineinzuversetzen. Ich habe immer gesagt, ich würde nie Lehrer werden wollen mit dem ganzen System und auch mit wie die Schüler sind. Ich eingenommen, wie ich war, ne? Und das ist halt wichtig, finde ich, wenn die Menschen das mehr wertschätzen, was die ganzen anderen Menschen für unsere Kinder tun. Denke, da könnte man schon ein großes Stück und sagen. Wenn der Lehrer einen Vorschlag hat oder er will mit mir reden, muss ich erstmal nicht mein Kind verteidigen, sondern ich würde sagen, hey, wir wollen doch beide das Gleiche. Wir wollen doch eigentlich mein Kind in dieser Situation, wo wir sind, ne, irgendwie da durchbringen. Und jeder von uns hat seine Argumente, aber wie zu Hause auch mit Mutter und Vater oder sonst wie, ne, musst du irgendwie deinen Konsens finden und sagen, okay, vielleicht sollte ich da auf den anderen zugehen. Ich denke, das ist vielleicht ein Problem, was Eltern haben könnten.
Vielleicht kann man, um jetzt ein schönes Schlusswort zu dem Thema zu finden, einfach am Ende festhalten, dass die Verantwortung, die für die Motivation, vielleicht auch wenn wir jetzt für diese Folge einen Schulleiter eingeladen haben, nicht nur beim Schulleiter selbst liegt, sondern dass sich dort alle Beteiligten so zusammenraufen müssen. Ich meine, Thomas hat es vielleicht auch an einem Beispiel schön erklärt. Natürlich ist der Schulleiter genauso auf Motivation und auf positives Feedback angewiesen wie der einzelne Kollege, auch wenn es vielleicht mehr in seiner Verantwortung liegt, dieses Kollegium zu formen. Und genauso sind natürlich auch Schüler als auch Eltern in diesem Konstrukt drin, ne? Also es gemeinschaftlich zu schaffen, sich gegenseitig zu motivieren, dass diese Verantwortung nicht nur bei einem selbst liegt. Können wir das als Schlusswort festhalten?
Das hast du schön gesagt, ich würde das so unterschreiben.
Ja, definitiv. Ich muss nicht alles gut finden, was andere halt irgendwo machen, aber ich muss immer die andere Person halt nur respektieren und wertschätzen in ihren Ansichten und Meinungen. Und nur so kann so ein System funktionieren.
Was ist denn eigentlich so euer Top-Motivationsspruch um eure Kinder? Bei Danny sage ich jetzt mal deine eigenen Kinder. Bei Thomas meine ich die Schüler zum Arbeiten zu bringen. Was ist so, zack, bumm, was ist euer Top-Motivationsspruch?
Ja, Thomas, mach du, ich muss noch kurz überlegen.
Toll, da habe ich mich einmal auf dich verlassen, Danny.
Kannst du vergessen, kannst du komplett vergessen.
Nee, Motivationsspruch etc. Nee, das kommt immer, wie man hier so im Aachener Raum immer so schon sagt, so Osterlameng. Aber so einen bestimmten gibt es da nicht. Ne?
Aus dem Lameng? Schön.
Ja. Ja, außer vielleicht so, arbeiten jetzt halt, ne? Zuckerbrot ist alle.
Ich sag meinem Sohn immer, ne, es ist, versuch dich irgendwie anzustrengen, versuch das, er ist ja in der Lehre jetzt, versuch dich durchzubeißen und es wird irgendwann besser. Das fruchtet, na, ich würde sagen, relativ schlecht. Ich denke, ich war in dem Alter auch nicht besser. Und ja, wie wir das schon immer hatten, ne? Was unsere Eltern zu uns gesagt haben mit der Schule damals, ja, hey, du lernst fürs Leben, nicht für die Schule. Diese Sprüche, die jeder gedrückt bekommen hat, die habe ich auch versucht. Und irgendwie, ja, klappt es bei keiner Generation.
Ja, das ist ja sehr schön selbstkritisch. Ich mutiere übrigens immer so zu so einem Entertainer mit so einem Mikrofon in der Hand, also auch vor der Schulklasse, und versuche immer richtig die Leute zu hypen und gut auf Laune irgendwie auf Betriebstemperatur zu bringen. Also ich habe auch keinen festen Spruch, aber meine Art und Weise ist dann sehr unterhaltsam und motivierend, mit den Schülern zu sprechen. Und umso länger die Schüler das kennen, das ist so wie bei Klopp, umso länger man ihn hat, irgendwann geht es den Schülern auch auf den Nerven.
So nach dem Motto, dann arbeiten wir jetzt lieber, bevor wir uns das noch länger
anhören. Ja, genau so ist es. Jungs, ich danke euch für das tolle Gespräch.
Sehr gerne.
Simon, wir danken dir für die Einladung.
Geschenke? Oh, ich liebe Geschenke.
Ich habe mich für eine, es ist eine Plüschfigur, gibt es aber auch als Plastik oder so. Der Thomas kennt das vielleicht noch, das ist das AOL-AIM-Männchen. Das ist so ein gelbes Männchen. Vielleicht können das die Zuhörerinnen und Zuhörer ja irgendwie doch sehen bei dir. Viele kennen es vielleicht, dieser AOL, großer Internetanbieter damals. Bei dem habe ich meinen ersten Job angefangen als technischer Supporter. Und über den habe ich im Endeffekt auch den Thomas kennengelernt. Das ist
so hat eure Liebesbeziehung also
gestartet. Das stimmt.
Genau, so ist sie gestartet.
Und ja, genau. Wir haben uns im Internet kennengelernt. Ja,
ich verbinde mit dem halt meinen ersten Job. Das waren schöne Jahre, die Anfangsjahre zumindest. Viele Kollegen oder Freunde auch, die ich kennengelernt habe. Und das Ganze, wie das Internet groß geworden ist, es hat angefangen, ich habe es begleitet quasi von Anfang an, ne, vom Modem an. Und wie gesagt, ich verbinde sehr viel auch mit dem Thomas damit. Hat schon eine Bedeutung, weil ich mag ihn halt menschlich sehr und ist ein sehr guter Freund. Und insofern habe ich das IM-Hörnchen genommen, den habe ich auch hier links auf der Seite neben mir stehen, auf dem Computer jeden Tag. Und ganz lustig ist, da ist so ein kleines Schildchen drauf und den haben wir damals halt geschenkt bekommen von unserem Arbeitgeber. Ne? Und da steht halt drauf, Saarbrücken und Duisburg, the best place to work. Und das war halt so dieser Hype damals, der dann versucht wurde zu etablieren, wo man sagt, ey, wir sind stolz auf unsere Arbeit. Und ja, das ist so eine kleine Trophäe, die jeder bekommen hat. Und den halte ich in Ehren seit 2000, also ja, 25 Jahren, nee, Blödsinn, ja doch, 2000 kommt hin, 25 Jahren und ich hoffe, ja, er steht noch sehr lange hier.
Richtig schön. Ich hoffe, Thomas hat auch eine Gänsehaut, also ich finde, er hat das sehr, sehr schön erklärt.
Ja, definitiv, vor allem nicht nur eine Gänsehaut, vor allem auch ein schlechtes Gewissen, kommt, weil ich natürlich jetzt nicht so ein emotionales und schönes Mitgefühl habe.
Aber es geht ja auch um euch persönlich. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. So, was hast du denn uns mitgebracht?
Was ich mitgebracht habe, ich habe jetzt natürlich, wie gesagt, jetzt nicht so weit halt zurückgeblickt, sondern wir sind jetzt natürlich in einem Lehrer-Podcast, Rektor-Podcast, oder einem Podcast, der sich mit dem Thema Schule halt beschäftigt. Und da habe ich jetzt natürlich so meine Schulleiterperspektive eingenommen. Und habe ein Foto von Klaus Kinski mit einer Kaffeetasse. Klaus Kinski, genau, von dem stammt ja unser Spruch, Glück ist für mich, wenn mir mal keiner auf den Senkel geht. Das ist für mich wirklich so das Sinnbild, ja, das Schulleiter halt irgendwo da sein, wenn ich möglich irgendwo einen Tag habe und dann beim Rausgehen denke, ey, heute ist sie mal keine um auf den Senkel halt umgegangen. Es waren nur wenige Kollegen da, kaum Kinder, Eltern, die sich nicht umbeschwert haben. Oh, es war halt ein guter Tag. Ne? Und das weiß man halt zu wertschätzen, weil es wirklich selten ist. Es ist ja immer halt irgendwo jemand da, immer irgendwo jemand, der irgendwas wissen will, fragen will, ob jetzt irgendwo Kollegen, Eltern, Schüler oder wie auch immer. Und diese Tage sind halt irgendwo selten. Und wie gesagt, ich rauche nicht, trinke wenig, aber Kaffee ist absolutes Laster. Und Ruhe plus Kaffee, das ist my happiness. Ja.
Hat es euch beiden Spaß gemacht heute?
Ich fand's mega. War cool, mal auf der Besucherseite zu sein. War schön. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, in unserer Folge, wo wir bei uns aufgenommen haben, war eine super unterhaltsame Folge, die mega Spaß gemacht hat. Bist ein sehr interessanter und, wie sagt man, angenehmer Gesprächspartner. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören sollen.
Vielen Dank. Dabei sei natürlich nochmal wiederholt die Werbung an der Stelle in den Zum Rektor-Podcast bitte hineinzuhören. Vor allem die allerneueste Folge. Dort werdet ihr mich mal von etwas anderer Seite hören. Also nicht als Moderator, sondern als jemand, der sich mit euch über Lehrerthemen unterhält. Genau.
Genau, wer es nicht erwarten kann oder die Abstände halt irgendwo zu lang sind und ihr zu lange irgendwo auf Simons charmante Stimme verzichten müsst, dann könnt ihr gerne mal zwischendurch in unseren Podcast umschalten. Es ist kein gleichwertiger...
Und ich muss an der Stelle sagen, dass ihr euch auch gerne alle anderen Folgen anhören könnt. Ich habe bisher jede einzelne gehört und an dieser Stelle sei nämlich auch gesagt, erstmal liebe Grüße an das top motivierte Kollegium aus dem Rheinland. Und in ein paar Wochen besuche ich euch sogar zum Karneval feiern. Ich weiß gar nicht, ob euch das noch in Erinnerung ist. Da bin ich nämlich an vorderster Front dabei. Das ist nämlich für mich wieder ein Top-Grund, so an meine Wurzeln anzuknüpfen, ins Rheinland zu gehen, dort, wo meine Mutter gewohnt hat und aufgewachsen ist. Und da komme ich doch direkt mal bei euch an der Schule vorbei. Und ja, guck mal, wie top motiviert ihr da seid.
Definitiv. Und vergiss deine Verkleidung nicht. Also, du kannst hier am Niederrhein nicht ohne Verkleidung an Karneval auftauchen.
Das musst du mir nicht sagen. Ich wäre selbst nicht an Karneval verkleidet gekommen.
Ich verkleide mich einfach als Schulleiter oder Zirkusdirektor. Das ist, ich glaube, beides das Gleiche.
In diesem Sinne, bleibt hochmotiviert in eurem Herzen. Danke, bis bald. Euer Simon.